Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Maja Elmenreich.
Es ist für mich unbegreiflich. Wir Menschen können so wunderbar liebevoll und empfindsam sein. So viel Gutes erschaffen. Kunst, Bauwerke, herrliche Musik. Und sind gleichzeitig imstande, unseren Planeten quasi unbewohnbar zu machen.
Die Cellistin Tanja Tetzlaff in Wort und Klang. Mit ihrem Instrument ist sie an Orte gereist, die durch den Klimawandel bereits verwundet sind, wie sie sagt, und hat dort Bachs Cello-Suiten gespielt, begleitet von Mikrofonen und Kameras. Suiten für eine verwundete Welt heißt ihr Filmprojekt. Heute im Rahmen unserer neuen Denkfabrik ein Gespräch mit Tanja Tetzlaff über die Musikbranche und den Klimaschutz. Außerdem reden wir mit einem Buchhändler aus Köln über die Situation der unabhängigen Buchläden. Aber zu Beginn wollen wir den ersten Kinodonnerstag des Jahres würdigen. Schon wieder läuft ein Film an, in dem die Ehe eines großen Musikers im Zentrum steht. Erst vor kurzem lieferte Bradley Cooper mit Maestro Spielfilmeinblicke in die nicht gerade konfliktfreie Beziehung zwischen Jahrhundertdirigent Leonard Bernstein und dessen Ehefrau Felicia Montelegre. Jetzt zieht die Popwelt nach. Priscilla kommt ins Kino, das jüngste Werk von Regisseurin Sofia Coppola, die mal wieder eine junge Frau in den Blick nimmt auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter. 14 war Priscilla, als sie den 10 Jahre älteren Elvis Presley kennenlernte. Der Filmkritiker Rüdiger Soßland hat den Film gesehen, ist jetzt bei mir im Studio. Priscilla Presleys Autobiografie ist ja Grundlage dieses Films und die trägt den vielsagenden Titel Elvis and Me, also eine klare Reihenfolge. Nun heißt aber die Verfilmung Priscilla. Also liegt der Fokus eindeutig auf ihr im Film?
Ja, klar, das ist die Akzentverschiebung, die ganz wesentliche. Und dann ist es natürlich ein Film aus eigenem Recht. Es hält sich schon eng an diese Autobiografie. Und die Autorin mag den Film auch, wie man gehört hat, bei der Premiere in Venedig. Aber gleichzeitig ist es ein typischer Coppola-Film, der sich ja auch, Sie haben es gesagt, gut einfügt in die Themen und die allgemeinen Interessen von Sofia Coppola. Es ist auch ein Film, wo Elvis ganz klar die Nebenrolle spielt. Also es geht um die Frau, gar nicht mal so sehr um die Ehe, sondern mehr um ihren Entwicklungsprozess. Wir erleben sie eben, wie sie als 16-Jährige dann wirklich auch nach Graceland kommt, diese berühmte, ja, Disneyland-artige, paradiesische, auch ein bisschen das Versailles von Marie Antoinette, dem anderen Film von Coppola scheint da auf, so eine ganz eigene Welt und wie sie in dieser Welt erstmal die Welt entdeckt, aber dann vor allem sich selbst. Es ist ein Coming-of-Age-Film. Sie ist ein junges Mädchen, eine Teenagerin, die dann erwachsen wird, auch noch bevor sie Elvis dann heiratet. Da sind die ja schon fast 10 Jahre zusammen.
Und von den beiden gibt es ja so viele Fotos, die ja geradezu ikonisch sind. Wie geht Sofia Coppola mit dieser ja uns fast allen vertrauten Bildsprache um?
Indem sie sanft verfälscht, würde ich sagen, anmutig und sehr intim verfälscht. Das ist ja auch ein großer Film von der Kamera her. Sofia Coppola ist nicht berühmt dafür, dass sie so starke Erzählungen mit riesengroßen dramaturgischen Plotpoints machen würde. Es sind oft eher driftende, schwebende Filme. Und es ist eindeutig so, dass sie uns was atmosphärisch eigentlich erzählt über diese junge Frau und dass wir als Zuschauer auch hineinschlüpfen können in das Gefühl, was vielleicht die vermutlich damals hatte. Es ist ein Film, der sehr viel über Dekor, auch über Fetischismus, ein anderes großes Thema von Sofia Coppola, also über die Objekte, die auch in ihrer Markenhaftigkeit teilweise ausgestellt werden. Also wir kennen alle möglichen bekannten Marken. Und es geht darum, dass dieses junge Mädchen sich selber ja nicht wirklich kennt und sich erst zu definieren lernt. Und bis dahin definiert sie sich über die Objekte. Also es geht dann auch, es ist ein Empowerment-Prozess, kann man durchaus sagen, weil am Anfang Elvis sie gestalten will, der Ehemann. Er sagt ihr, wie sie ihr Haar färben soll und all das. Und sie beginnt dann aber autonom zu werden, einerseits. Und andererseits definiert sie sich selber ohne Frage auch über die Markenwelt, über die Objekte. Ganz sprechende Szene ist, wenn sie in die Entbindungsklinik geht, dann setzt sie sich vorher noch die künstlichen Wimpern auf.
Tja, auch das will vorbereitet sein. Nun spielt Elvis die Nebenrolle, haben Sie gesagt. Ist es trotzdem ein Musikfilm?
Ja, aber die Musik von Elvis Presley spielt keine Rolle. Man hört manchmal ganz ein bisschen was, aber das hat sicher auch was mit den Rechten zu tun. Aber ob es jetzt sein musste oder dann freiwillig so gewesen ist, in jedem Fall kommt es dem Film sehr zugute, dass Sofia Coppola mit zeitgenössischer Popmusik vor allem arbeitet und mit einigen bekannten Titeln, sowohl aus den 50er, 60er Jahren wie sogar älteren Titeln, die dann einfach wieder die Atmosphäre verstärken.
Mhm. Apropos Atmosphäre und apropos typische Sofia Coppola, Sie haben das jetzt schon gerade mit so ein paar Attributen Dimitri Puden beschrieben, dass auch das wieder ein typischer Coppola-Film ist. Virgin Suicides, der Film ist jetzt 25 Jahre her und immer wieder tauchen in ihrem Oeuvre ja Frauen auf, die in so einem mehr oder weniger goldenen Käfig sitzen. Also sozusagen ein neues Kapitel und auch eine Fortschreibung gleichzeitig?
Ja, man kann ja sagen, dass Sofia Coppola, also über viele Regisseurinnen und Regisseure sagt man, die machen eigentlich im Prinzip immer einen Film, den sie variieren. Das kann man auch über sie sagen. Das ist dann sicherlich so ein Fortschreiben dieser Einsamkeit junger Frauen, manchmal auch erst Mädchen, wie bei den Virgin Suicides. Und tatsächlich ist dieser Charakter, der Priscilla von Sofia Coppola, am ehesten diesen selbstmörderischen Jungfrauen des Debüts verwandt und dann eben der Marie Antoinette, also auch einer Mädchen, eigentlich junges Mädchen, die kommt in so einen Palast, wo alle anderen die Regeln festsetzen und wo es auch um den König geht und nicht um sie. Sie ist ein Objekt selber und sie beginnt sich dann zu emanzipieren. Gleichzeitig muss man sagen, was Sofia Coppola macht, man ja manchmal den Vorwurf, das sei so oberflächlich und so markenfixiert. Tatsächlich erzählt sie zwar von privilegierten jungen Mädchen, aber sie erzählt von dem Unfreisein, wenn man privilegiert ist. Und das ist auch hier der Clou.
Rüdiger Suessland über Priscilla, den neuen Film von Sofia Coppola. Heute kommt er in die Kinos. Vielen Dank. Neues Jahr, neues Glück. Bekanntlich funktioniert der Jahreswechsel nicht wie ein großer Reset-Knopf am Rechner, mit dem sich alles auf Werkseinstellung zurücksetzen lässt. Krisen, Kriege, Krawall haben wir mitgenommen aus dem alten Jahr, das vielen sicher als besonders düster in Erinnerung bleiben wird. Im Rahmen der Deutschlandradio-Denkfabrik 2024 wollen wir deshalb konstruktiv fragen, wie gestalten wir die Zukunft? Und das machen wir in unserer Sendung, indem wir Kulturmenschen den Satz vervollständigen lassen: Es könnte so schön sein. Heute kommt diese Aufgabe der Cellistin Tanja Tetzlaff zu. Als Solistin und Kammermusikerin ist sie international gefragt. Jüngst erhielt sie zwei Opus-Klassik-Auszeichnungen. Eine, nämlich den Opus-Klassik-Innovationspreis für Nachhaltigkeit, für ihren Musikfilm Suiten für eine verwundete Welt. Darin erlebt man Tanja Tetzlaff am Strand der französischen Atlantikküste, im Harz und am Rhone-Gletscher in der Schweiz, an Orten, an denen der Klimawandel bereits sichtbare Spuren hinterlassen hat. Ich habe mit Tanja Tetzlaff heute Mittag gesprochen und sie gefragt, wie sie unseren Denkfabriksatz vervollständigt. Es könnte so schön sein, wenn
wir Menschen tatsächlich etwas weniger kurzsichtig und egoistisch agieren würden und denken würden. Ich denke da sehr viel natürlich über Nachhaltigkeit nach, über den Klimawandel, den wir selber verschuldet haben und der uns in wirklich grauenvolle Problematiken stürzt, jetzt schon und stürzen wird. Die folgenden Generationen werden es sehr, sehr schwer haben, wenn wir nicht alle aufwachen und was ändern. Und es bezieht sich natürlich auf ganz, ganz viele schreckliche Entwicklungen im Moment, auch Kriege und Konflikte. Aber mir selber ist im Moment eben die Problematik des Klimawandels sehr, sehr nah und ich beschäftige mich auch mit meinem Beruf mehr und mehr damit.
Ja, ich wollte gerade diese Frage stellen. Spricht jetzt gerade die Privatperson Tanja Tetzlaff zu uns oder die Profimusikerin, die ja einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist?
Ich kann das gar nicht mehr trennen. Also tatsächlich beschäftigt mich das Thema seit vielen, vielen Jahrzehnten. Verrückterweise war es ja schon so, als ich in der Schule war, vor 30, 40 Jahren, dass bekannt war, dass ein großes Problem auf uns zukommt. Und das wurde dann über Jahrzehnte damit hinterm Berg gehalten, obwohl die entsprechenden Studien absolut da waren. Und mich hat es als Privatperson so lange umgetrieben, bis ich gemerkt habe, ich kann es aus meinem Beruf nicht mehr raushalten. Lustigerweise habe ich auch schon als Kind Konzerte gespielt, wo ich mich für die Umwelt eingesetzt habe. Also zum Beispiel für die Rettung von irgendwelchen Teichwiesen oder ähnlichem. Mir war es also immer ganz klar, ich habe die Chance, mit meiner Musik die Öffentlichkeit zu erreichen. Ich habe die Chance, die Leute mit meiner Musik anzurühren und deswegen empfänglich zu machen, eben auch für aktuelle sachliche Probleme, die dann in dem Moment eben mit Emotionen besetzt werden und deswegen vielleicht noch ein bisschen mehr dazu bringen, die Leute etwas zu ändern an der eigenen Verhaltensweise.
Das klingt jetzt schon alles sehr, sehr konstruktiv. Vielleicht richten wir aber erst noch mal ein bisschen den Blick auf das Destruktive, dass ja Kulturmenschen nicht unbedingt Klimaengel sind. Das war schon mehrfach Thema bei uns in der Sendung. Zum Beispiel ist die Geschichte des Musikinstrumentenbaus ja auch eine Geschichte der Naturausbeutung, wenn man nur an Tropenhölzer denkt oder Elfenbein. Wo sündigt die Musikszene besonders, die Klassikszene?
Ja, ich bin immer wieder fassungslos, dass es immer noch KollegInnen gibt, die sich damit zum Beispiel brüsten, wie viele Flüge, wie viele Kontinente sie hinter sich gebracht haben im letzten Jahr. Das ist eine Denkweise, die kann ich nicht verstehen. Ich habe immer das Gefühl als Musikerin, dass wir doch gerade besonders empfänglich sein müssten für die düsteren Dinge der Welt. Also ich glaube, wir haben alle so viel Fantasie, dass wir uns eigentlich vorstellen können müssten, was wir der Welt antun und was kommen wird. Das eine ist natürlich das unglaubliche Herumgereise, wo ich auch schon eine ganze Menge verändert habe in meinem eigenen Schedule. Das ist nämlich alles möglich. Also ich selber fliege quasi gar nicht mehr, außer es ist eben eine Amerika-Tournee und dann muss man eben versuchen, das wieder gut zu machen durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Alles andere innerhalb Europas kann man, wenn man genügend Zeit hat, tatsächlich mit dem Zug machen. Und ich plädiere immer wieder auch bei meinen KollegInnen dafür, lasst uns doch einfach 2 Tage einplanen für die Reise und eben mit dem Zug fahren. Dann natürlich, was esse ich, was ziehe ich an? Dieser ganze Glamour-Faktor, der auch eben in der klassischen Musikszene so eine Rolle spielt, ich finde, von dem müssen wir uns verabschieden. Wir müssen bescheidener werden. Wir müssen sehen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Musik zu machen. Das ist egal, ob ich das in New York mache oder in einer kleinen Kirche in Grasberg, solange es Menschen erreicht und bewegt. Lass uns doch einfach uns verabschieden von diesem Star-Gefühl. Und ich weiß nicht, ob es besonders aussichtsreich ist, da viele Leute mit auf meine Seite zu ziehen, aber ich versuche es immer wieder.
Also offensichtlich sprechen Sie Musiker, Kolleginnen und Kollegen aktiv an auf das Thema. Treffen Sie auf offene Ohren mit Ihren Klimaschutzanliegen?
Also bei vielen auf jeden Fall. Gerade so die Leute, mit denen ich Kammermusik mache, sind sicherlich Menschen, die für sowas offene Ohren haben. Es gibt aber auch eine ganze Menge, ich denke gerade unter den jüngeren Leuten, für die ist das einfach so toll, dass sie jetzt die Welt erkunden dürfen, dass sie eben weit reisen können und so weiter. Für die ist das natürlich viel schwieriger, dann sozusagen von mir zu hören, die das alles schon gehabt hat, seid bescheiden. Es ist eine schwierige Gratwanderung, weil ich möchte natürlich auch nicht altklug, besserwisserisch rüberkommen. Es ist immer nur ein Angebot, doch auch selber mal drüber nachzudenken, was sich alles ändern lässt. Ich denke zum Beispiel auch an Festivals. Es wäre wunderbar, wenn alle Festivals versuchen würden, grüne Festivals zu sein, dass man eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie hinkommt oder Shuttlebussen, dass das Catering von Landwirten vor Ort stammt, dass möglichst wenig Fleisch gegessen wird. Also das ist zum Beispiel was mir überhaupt nicht in den Kopf geht, wie viele Menschen nicht auf Fleisch verzichten können oder es zumindest reduzieren können. Wo ich denke, ich bin seit 28 Jahren Vegetarierin, mir geht's super. Wieso ist das so schwer?
Wie offen sind denn eigentlich mittlerweile Veranstalter, Sie haben jetzt gerade schon die Festivals angesprochen, Veranstalter für das Thema Nachhaltigkeit? Also verschieben die auch ein Konzert, weil man sagt, naja, mit der Bahn braucht die Anreise halt dann doch ein bisschen länger als mit dem Flugzeug?
Nein, also da sind Veranstalter meistens noch weit von entfernt, weil die natürlich ihre eigenen Sachzwänge haben und es geht auch halt immer wieder ums Geld, leider. Solange man noch fast billiger irgendwo hinkommt als mit der Bahn, wenn es weit weg ist, wird sich da nicht viel ändern. Es gibt Festivals tatsächlich schon eine ganze Menge, die zumindest versuchen, grüner zu agieren. Tatsächlich ist das mit dem Geld ein echtes Problem, weil heutzutage die Veranstalter immer weniger Geld haben. Und dann kommt sehr schnell das Argument, nee, darum können wir uns jetzt nicht auch noch kümmern. Also da ist absolut noch Handlungsbedarf.
Also die Krise auf mehreren Ebenen dann?
Ja, natürlich. Also das ist sowieso klar, dass es gerade die kleinen Veranstalter immer schwerer haben. Und ich würde so gerne, wirklich, ich habe überhaupt nichts dagegen, eine 3-monatige Zeit zu verbringen, wo ich wirklich eben nur im Umland von Bremen, wo ich lebe, spiele. Aber es ist tatsächlich schwierig, weil man mit den kleinen Veranstaltern, wo man nur wenig Geld verdient, sich kaum über Wasser halten kann. Also es ist eine Entwicklung, die auch ganz wichtig wäre, dass die kleinen Veranstalter in der Provinz in Deutschland unterstützt werden und weitermachen können.
Gerade in Bremen und Umgebung, da beobachten wir ja auch in diesen Tagen die dramatische Hochwasserlage. Also die Krise ist ganz präsent. Meine Frage, was bedeuten denn eigentlich extreme Klimabedingungen, also eben hohe Luftfeuchtigkeit oder eben auch extreme Hitze, Trockenheit für das Musizieren, in Ihrem Fall für das Musizieren mit dem Cello?
Also so ganz direkt ist es nicht jetzt total hinderlich. Ich habe auch in meinem Film unter Extrembedingungen live gespielt und live Live-Audio aufgenommen. Das Cello hat das alles ganz brav mitgemacht, direkt am Wasser und direkt am trockenen Gletscher und so weiter. Aber wir beobachten natürlich schon, dass das Reisen sehr, sehr, sehr viel schwerer wird durch Extremwetter und auch durch das marode System der Bahn. Das muss ich leider auch sagen. Also ich bin absoluter Bahnfan, aber es wird einem schon sehr, sehr schwer gemacht, das zu genießen, wenn alles nicht funktioniert. Letztendlich wird es auf den Kulturbetrieb vor allem die Auswirkungen haben, dass wenn Demokratien nicht mehr funktionieren, wenn die Grenzen wieder zumachen, wenn Konflikte und Kriege zunehmen, wenn immer weniger Geld dafür da ist, Kultur am Leben zu erhalten und das alles befeuert wird durch die zunehmende Klimakrise, dann bleiben wir auf der Strecke. Als allererstes, das haben wir in der Corona-Zeit auch gemerkt.
Wir kommen noch einmal kurz auf Ihren Film zu sprechen. Da haben Sie draußen in der freien Natur musiziert. Wie anders war das, als in einem geschlossenen Konzertsaal womöglich bei Kunstlicht zu spielen?
Ja, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe die Bach-Suiten wirklich ganz anders empfunden und kennengelernt, weil man eben nicht in dieser Situation ist, ich beweise mich im Konzertsaal vor dem Publikum, alles muss perfekt und schön sein, sondern es war so extrem in der Natur zu spielen, auch mit den Schwierigkeiten, also keine Akustik zu haben quasi oder nur eine natürliche, von einer Felswand zurückgeworfene. Diese äußeren Hinderungsgründe haben eben auch dazu beigetragen, die Musik noch extremer zu spüren. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich selber leide mit der Natur mit. Und was mir aber auch ganz wichtig war, eben zu zeigen, was noch da ist. Also die Aufnahmen in diesem Film sind von der Natur her wunderschön. Trotz der schrecklichen Dinge, die man auch schon sieht, ist es so klar, wir leben in einer Welt, die ist so unfassbar schön und schützenswert. Und wieso wachen wir nicht auf und versuchen, alles da reinzusetzen, diese Welt zu erhalten?
Die Cellistin Tanja Tetzlaff zu Gast in unserer Denkfabrik-Gesprächsreihe Es könnte so schön sein. Wer wissen möchte, wo, wie und wann ihr Film Suiten für eine verwundete Welt zu sehen ist, geht im Netz auf die Seite suitesfornature.org und das Four schreibt sich wie die Zahl 4. Kommen wir zum Buch, denn das macht in diesen Tagen auf sich aufmerksam. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat am Vormittag frische Wirtschaftszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Von einer gemischten Bilanz für die Buchbranche ist da die Rede. Außerdem wurde zwischen den Feiertagen bekannt, dass der Buchgroßhändler Zeitfracht ab Februar seine sogenannte Übernachtlieferung für kleinere Geschäfte streicht. Die Begründung, die Kosten des Buchgroßhändlers seien in vielen Bereichen gestiegen. Wir wollen heute mal nicht über, sondern mit dem Buchhandel sprechen. Die Maternus Buchhandlung bezeichnet sich selbst als stolze kleine Buchhandlung im Herzen der Kölner Südstadt. Ich habe vor der Sendung mit dem Inhaber Gerrit Völker gesprochen. Herr Völker, Sie und Ihr Geschäft sind nicht unmittelbar betroffen von den Veränderungen bei dem Buchgroßhändler Zeitfracht. Was aber würde es für Sie bedeuten, wenn Sie Ihren Kunden nicht mehr bei der telefonischen Bestellung am Nachmittag sagen könnten, das Buch wird über Nacht geliefert, das können Sie morgen um 10 Uhr abholen bei uns?
Ja, es wäre, wenn es denn so käme, noch ist dem nicht so, sicherlich keine gute Nachricht. Nicht für unsere Kundinnen, die das Buch manchmal am nächsten Tag haben möchten oder sogar brauchen. Und auch nicht für uns, die wir ins Hintertreffen gegenüber größeren Mitbewerbern geraten würden.
Größere Mitbewerber, das wird wahrscheinlich der Onlinehandel sein. Das werden große Ketten sein. Wie ist da das Verhältnis? Ist die Konkurrenz gleichbleibend groß, größer geworden? Wie sieht dieses Verhältnis aus?
Ja, ich würde ja sagen, dass wir in diesem Besorgungsbereich immer natürlich in der Konkurrenz stehen. Aber insgesamt mache ich mir keine Sorgen um die inhabergeführten kleineren Buchhandlungen, denn wir leben auch hauptsächlich davon, dass die Kundinnen in unseren Fädeln zu uns kommen und sich bei uns beraten lassen, Bücher finden, mit denen sie vielleicht noch nicht gerechnet hatten und so weiter. Das heißt, sie umgehen den Algorithmus und sprechen mit echten Menschen über Bücher.
Mit echten Menschen im sogenannten stationären Buchhandel. Da schreibt der Börsenverein des Buchhandels heute, der könne gegenüber 2022 ein leichtes Umsatzplus, aber ein Absatzminus verzeichnen. Was bedeutet das? Das einzelne Buch ist teurer geworden, stimmt meine Rechnung?
Die Rechnung stimmt. Da könnte man jetzt trefflich darüber streiten, ob denn Bücher teurer genug geworden sind. Denn die Preissteigerungen in anderen Bereichen sind deutlich höher, als es die Buchpreise im Moment wiedergeben.
Das heißt, die Bücher müssten eigentlich noch viel teurer sein, Ihrer Meinung nach?
Nein, man muss natürlich die Preisgestaltung ausgewogen vornehmen. Aber ich bin der Meinung, dass Bücher durchaus noch einen kleinen Schritt machen müssten, damit eben die gestiegenen Kosten in allen Bereichen, unter anderem in der Logistik, so hat unser Gespräch ja begonnen, auch aufgefangen werden können, zumindest zum Teil aufgefangen werden können. Denn es kann nicht alles bei den Buchhandlungen landen. Wir haben keine Möglichkeit durch die Preisbindung auf die Preisgestaltung und müssen daher die vorgegebenen Preise weitergeben.
Was wäre also Ihr Wunschszenario, was man ja vielleicht Anfang des Jahres noch machen darf? Wenn eine Fee käme, was würde geändert werden Ihrer Meinung nach für Ihre Wünsche?
Naja, ich bin immer der Meinung, da wo mehrere Protagonisten miteinander Handel betreiben, da müssen mehrere Protagonisten auf ihre Kosten kommen. Und wenn es dann einmal nicht so gut läuft, muss auch verteilt werden und geschultert werden, sodass auch die Fehlentwicklungen vielleicht auf mehreren Schultern liegt. Ich würde mir wünschen, und da muss keine Fee dafür herkommen, sondern da müssen die Verlage vielleicht nochmal in sich hineinhören, dass die Buchpreise etwas ansteigen, moderat, maßvoll, sodass einfach von unserer Marge weniger weggefressen wird.
Die Verlage haben wahrscheinlich auch die Angst davor, dass die Kundinnen und Kunden am Ende sagen, jetzt wird es mir wirklich zu teuer, dieses neue Buch werde ich mir nicht kaufen, schon gar nicht als Hardcover. Ihre Kunden, Gerrit Völker, wären bereit, noch mehr für ein einzelnes Buch zu bezahlen?
Naja, also es wäre zumindest eine doch weitgehende Bereitschaft dazu da, denke ich. Denn wenn man sich anschaut, was das Buch für ein Produkt ist, für ein hochwertiges Produkt, in dem sehr viele Arbeitsprozesse und sehr viel Material verarbeitet ist, dann muss man doch sagen, dass es im Vergleich zu anderen Produkten relativ günstig immer noch ist. Natürlich sage ich nicht, 25 Euro für die gebundene Neuerscheinung sind nichts oder es gibt Menschen, die können sowas ohne Ende vornehmen, das sage ich nicht. Aber ich sage, wenn es 27 Euro kosten würde, dann würde es nicht viele Menschen abschrecken.
Das sagt Gerrit Völker, Inhaber der Maternus Buchhandlung in der Kölner Severinstraße, mit seinem Blick auf die Lage des unabhängigen Buchhandels. Die neue polnische Regierung setzt von Anfang an auch kulturpolitische Akzente. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
So hat die polnische Regierung den Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeschoben und das von der PiS-Partei geplante Projekt für den polnischen Pavillon bei der nächsten Kunstbiennale in Venedig gestrichen. Ein politisches und polemisches Projekt, wie Agnieszka Lada-Konefal, Vizedirektorin des Deutschen Polen-Instituts im Deutschlandfunk Kultur, erläuterte.
Der Künstler, der seine Werke ausstellen sollte, wurde immer stark mit der Partei Recht und Gerechtigkeit in Verbindung gebracht. Auch seine Werke waren sehr umstritten in der Öffentlichkeit. Das, was er da zeigen wollte, unter dem Titel Nord Stream, sollte zeigen, Angela Merkel mit Putin durch ein Hakenkreuz verbunden. Mhm. Und solche Künstler will die neue Regierung nicht unterstützen.
Der Künstler Ignacy Schwartos warf der neuen Regierung Zensur vor. Am kommenden Montag sollte eigentlich der Prozess gegen den mutmaßlichen Messerattentäter von Salman Rushdie beginnen. Doch nun muss der Prozessauftakt verschoben werden. Die Verteidigung fordert nämlich Einsicht in das Manuskript des neuen Buchs von Rushdie, das im April erscheint. Das Buch ist angekündigt unter dem Titel Knife, Meditations after an Attempted Murder, also Messerbetrachtungen nach einem Mordversuch. Und die Staatsanwaltschaft hatte schon ein Manuskript davon angefordert als mögliche Beweismittel. Wer in Berlin öffentliche Fördergelder beantragt, der muss künftig mit einer Selbsterklärung ein Bekenntnis gegen Antisemitismus ablegen. Kultursenator Joe Giallo erklärte, Kulturinstitutionen trügen mit ihren Fördermitteln Verantwortung dafür, dass die Gelder nicht in rassistische, antisemitische, queerfeindliche oder anderweitig ausgrenzende Ausdrucksweisen flössen. Und nun nach Paris, in die Stadt der Liebe. Das legendäre Schwarz-Weiß-Foto Kuss am Rathaus von 1950, aufgenommen von Robert Doisneau, ist zum Sinnbild dafür geworden. Nun ist die Frau gestorben, die auf dem Foto zu sehen ist. Françoise Bornet wurde 93 Jahre alt. Weil in den 90er Jahren ein anderes Paar behauptet hatte, auf dem Bild zu sein, musste Doisneau das Geheimnis um das Foto lüften. Es war nämlich gar kein Schnappschuss, sondern eine Auftragsarbeit für das Magazin Life. Der Mann, den François Bornet küsste, war damals übrigens tatsächlich ihr Freund.
Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Lage in den Hochwassergebieten und die sich darum rankenden Diskussionen in der Politik, all das ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.